Trema-Cast. Good medicine.
In bad places.
Und ich sage hallo, liebe Freunde der taktischen Verwundetenversorgung und unseres Trema-Casts. Hier spricht wieder der Scotty für euch heute. Ohne die Dani am Start, aber dafür mit einem nicht weniger spannenderen Gast. Ich habe die Ehre, heute mit unserem Präsidenten der Trema und einem wirklichen Urgestein der taktischen Verwundetenversorgung, dem Carsten Ladehoff, einen Abend auf der Notarztwache in Bad Herrenalb zu verbringen. Carsten, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Und vielleicht für die Menschen, die dich nicht kennen, kannst du noch ein kleines bisschen was über dich sagen?
Okay, also mein Name ist Carsten Ladehof. Ich bin wahrscheinlich so alt, wie ich mich jetzt gerade fühle nach der Anmoderation. Und ich schätze das Format gerade schon, weil man meine grauen Haare nicht sieht, silbernen Haare nicht sieht. Nein, also Spaß beiseite. Carsten Ladehof, 56 Jahre alt, ziviler Notarzt, als solcher auch primär in dieser Funktion tätig. War aber sehr lange, 20 Jahre lang war ich Soldat, die mich auch in unterschiedliche Auslandsverwendungen, Auslandseinsätze geführt hat, diese Tätigkeit. Seitdem bin ich ausbildend tätig bei unterschiedlichen Behörden, auch im Bereich BOS, insbesondere der Polizei, aber war auch sehr lange noch tätig bei der Bundeswehr beziehungsweise analog zu Militärbeobachtern dort unterwegs. Und bin Allgemeinmediziner, habe zwei Kinder und soweit. Bin mittlerweile, wie gesagt, primär als freiberuflicher Notarzt unterwegs.
Und hast eine nicht geringe Expertise, hast du jetzt gerade schon gesagt, du machst viel mit Behörden und mit Polizeien. Und das Thema, über das wir uns heute unterhalten werden, ist Manf und Triage. So, da bist du jetzt ja auch schon mit der einen oder anderen mit dem einen oder anderen Vortrag schon mal irgendwo aufgetaucht. Also ich habe es schon gesehen jetzt bei den Trema-Tagen letztes Jahr, 2024, genau. Und mit Sicherheit hat der ein oder andere auch mal dein Buch schon in der Hand gehabt, zuletzt erschienen beim Springer Verlag, wo dieses Thema ja auch nicht unerheblich jetzt irgendwie angerissen wird. Ja? Also es wird ja schon besprochen. So, und da werden wir jetzt heute für euch mal ein wenig durch den Acker pflügen zu dem Thema Manf und Triage und werden uns mal fragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit diesem Manf? Wo stehen wir denn vor allem im zivilen Rettungsdienst, also der Massenanfall von Verletzten? Was machen wir da in Deutschland? Und dann werden wir mal übergehen zur Triage und uns das Ganze dann mal ein bisschen auch überführen in die lebensbedrohliche Einsatzlage oder in die Polizeilage. Ja, das ist ja vom Birding her ein bisschen schwierig und werden dann einen kleinen Ausblick starten. Damit fangen wir an. Carsten, wie siehst du oder wo siehst du uns zum Thema Manf in der Bundesrepublik Deutschland? Wo stehen wir da?
Ich würde noch einen ganz kleinen Einschub machen wollen, halt, weil du mein Buch gesagt hast. Also ich bin Mitherausgeber des Buches von Chris Neitzel und mir und dort von dem Kapitel Manf tatsächlich der Primärautor. Okay, wo steht Deutschland? Ja, das Problem ist, der in diesem Falle, wahrscheinlich auch in zahlreichen anderen, aber nicht hilfreiche Föderalismus, der uns eben jetzt schon sehr lange meiner Meinung nach daran hindert, ein einheitliches Konzept in Deutschland zu haben, was eben die Bewältigung solcher Einsatzereignisse betrifft. Das geht schon bei der Triage los, aber auch bei dem Wording. Das Problem ist eben, dass wir in Deutschland durch den Föderalismus da sehr uneinheitliche Strukturen haben, die Einrichtung, die das am ehesten strukturieren und vorgeben könnte, was sie aber eben nicht tut, beziehungsweise nicht tun darf, weil sie dann halt von allen Bundesländern auf die Mütze kriegt, wäre eben das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit seiner Bundesakademie in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Da war ich auch einige Weile als Dozent immer wieder tätig. Und da gibt es durchaus wackere Streiter für die Sache, die dort versuchen, die Thematik voranzubringen und Co., aber die immer gleich auch kleine grüne Punkte im Gesicht kriegen, wenn man sagt, ja, das müssen wir so und so nennen, weil sie sagen, oh, das dürfen wir halt eben nicht entscheiden. Und das ist einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, warum wir in Deutschland eben da nicht mal im Wording einheitlich sind. Unterschiedlichste, jetzt ein neues Triage-System ins Rennen geworfen wurde vor ein paar Jahren, unter dem die Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin unter anderem steht. Also deswegen sehe ich uns da in der, eigentlich leider in sehr uneinheitlich in Deutschland, mit regionalen Stärken, was eigentlich oft von einfach Individualengagement abhängt. Also wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich in Deutschland eine Massenkarambolage verwickelt werde, dann würde ich da den Raum westlich von Köln wählen, wo der Fridtjof Brühne schon seit Jahren an der Thematik arbeitet. Ja. Und wenn der da zufälligerweise auch noch im Einsatz wäre, dann hätten wir da sicherlich eine ziemlich effiziente Strukturen vor Ort. Aber das ist halt eben, meine Heimat Calw, wo jetzt auch tatsächlich eine Übung stattfand, aber das ist die erste, die ich in vielen, vielen, vielen Jahren über Blickner mitbekommen habe. Das ist klasse, dass man damit anfängt, aber dass man jetzt anfängt, ist eben nicht so gut. Und Manf-Konzepte kann man halt eben auch nicht einfach kopieren. Also ja, es muss nicht jeder neu schreiben, die Dinger. Genau das wäre ja gegen eine Vereinheitlichung, aber man muss sie halt eben lokal anpassen. Und da sind wir also in vielen Bereichen, wie gesagt, Hauptproblematik sehe ich in der Uneinheitlichkeit. Und sekundäre Problematik sehe ich in der Auslastung der Strukturen, die es üben müssten, und dem immer enger werdenden Ressourcen im Gesundheitssystem. Und damit ist natürlich das, was hoffentlich sehr selten vorkommt, selbst wenn es mittlerweile gar nicht mehr so selten ist und uns immer wieder in den Medien ereilt, ist das trotzdem eben sozusagen die Königsklasse. Und beim Herzinfarkt als Team gut zusammenzuarbeiten, ist halt immer noch das Häufige. Und wenn wir das hinkriegen, sind wir schon ganz happy. Also mal krass gesagt halt. Und dann versuchen wir gleichzeitig invasive Maßnahmen an die Unfallstellen zu bringen. Wir versuchen, wilde Dinge weiterzuentwickeln. Und da ist der Manf tatsächlich, wo wir die meisten Player koordinieren müssten, auf einen Haufen bringen müssten, ist da einfach ein bisschen automatisch Stiefkind. Ja.
Du hast jetzt auch viel von Übungen gesprochen, also dass man das beüben sollte. Da haben wir jetzt ja, also ich spreche jetzt mal für Baden-Württemberg, das große Thema, dass das Ehrenamt ja immer sehr stark übt. Also ich möchte das auf keinen Fall klein sprechen, ja, wichtige Säule der Gesellschaft, aber die ehrenamtlichen Strukturen sind ja eigentlich, also von der Begrifflichkeit her eigentlich Katastrophenschutzstrukturen. Viele davon, da gibt es natürlich einen Haufen sanitätsdienstliche Strukturen, Betreuung und so weiter und so fort, aber jetzt die reine rettungsdienstliche Komponente ist natürlich ein völlig anderer Auftrag und sind völlig andere Menschen und sind völlig andere Fahrzeuge, wenn man jetzt mal wegnimmt vom Ehrenamt. Und diese hauptamtliche Komponente zu üben, scheitert ja, zumindest in Baden-Württemberg, eigentlich ausschließlich und immer am Geld.
Ja, beziehungsweise halt dann an den einfach an der Realität vor Ort, wobei ich habe im Bad Mergentheim bei einem Freund bei ihm ausgebildet halt. Er hat einfach, und einfach ist eben, bringt es nicht auf den Punkt. Der hat tatsächlich, wir haben den ersten Tag eine Multiplikatorenschulung gemacht, dann zwei Tage die eine Hälfte und in den anderen beiden Tagen die andere Hälfte seiner Leute beübt halt. Was, denke ich mal, die Hauptherausforderung hatte er, nicht wir beim Beüben, sondern eben das zu organisieren und die Leute auf diese Weise freizusetzen. Aber sowas war bei ihm möglich unter Schmerzen. Sowas könnte man wahrscheinlich schon tun halt. Habe ich so bisher ganz selten mitbekommen, dass das passiert. Also von daher, man könnte schon, wenn man wollte. Und dann müsste man halt in einem zweiten Schritt halt auch da eben das Ehrenamt einbeziehen, weil so unterschiedliche Player, sondern eben, das ist das, was ich meine mit den regionalen Besonderheiten. Mhm. Wenn wir hier im tiefsten Wald, im tiefsten Schwarzwald, wo wir gerade sprechen, halt eben ein größeres Schadensereignis hätten, ein Bus, der den Hang runterkullert, was hier bei unseren Serpentinen sicherlich eine Frage der Zeit ist, bis das passiert, dann ist es halt eben nicht wie in Karlsruhe oder gar Berlin, wo wir halt eben einen Manf 10 in Karlsruhe zügig wegtransportieren und in Berlin wahrscheinlich ein Manf 20 noch schnell zu bewältigen ist oder dann mit aufwachsenden Strukturen mehr. Hier bin ich mit einem Manf 3 vielleicht schon, was wir normalerweise nicht so nennen sollten, aber was darauf rauslaufen könnte, weil wir einfach, wenn dreimal rot, dann haben wir ein Problem. Also Und wenn das halt dann an einem Bus 3 rot, 10 gelb, 15 grün sind, dann bin ich sehr dankbar für die SEG, die bunte Zelte aufbläst. Was dann aber in einem in Bundeskonzept nach dem Motto, ist ja Unsinn, brauchen wir nicht mehr, die sind ja alle weg, bevor die Zelte da sind. Naja, in München, Berlin, Frankfurt schon, am Arm der Welt wie hier, wäre ich für bunte Zelte nicht mehr wegen der Strukturierung, sondern wegen der Wärme sehr dankbar.
Ja.
Also deswegen macht es auch keinen Sinn, dieses Konzept. Also es sollte ein sozusagen eine bundeseinheitliche Blaupause sein, meiner Meinung nach, die sozusagen die Grund-SOP und dann halt eben regionale Anpassungen eben. Und wenn das hier in unserem Bereich ist, ist es halt eben auch für Karlsruhe und Bad Herrenalb oder für den Dobel, wo ich neulich 15 Minuten gebraucht habe, um mit dem RTW wieder eine feste Straße zu erreichen bei schneller Fahrt, ist das halt nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Also von daher, ja, das ist, glaube ich, der Haken daran.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass Rettungsdienst generell oder diese ganze weiße Sparte der BOSen nicht nur im föderalistischen System sehr unterschiedlich ist, also Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, wie auch immer, sondern halt auch regional. Wenn man jetzt mal in unserem Fall Baden-Württemberg rausbricht, ist Karlsruhe eine völlig andere Baustelle als eben der Landkreis Calw oder weiter rein der Landkreis Freudenstadt, Wolfach, wie auch immer. Da kann man sich jetzt was raussuchen und es kommt halt drauf an, wo man ist.
Oder wir können noch einen draufsetzen halt, wenn an dem Landkreis halt eben die Malteser, die Honita, die ASB und das Rote Kreuz, ja. Denn habe ich eigentlich noch ganz selten mal gemeinsam üben sehen.
Ja.
Also haben ihre eigenen Fortbildungseinrichtungen und wenn wir da zwei unterschiedliche Strukturen an der ersten Stelle haben, haben wir ja schon ein Problem,
ja.
Die möglicherweise was völlig anderes mannsmäßig gelernt haben.
Ja.
Also nee, da könnten wir deutlich besser werden, ja.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast jetzt gerade diesen Bus angesprochen, der den Berg runterkullert. So, jetzt machen wir mal das Szenario auf, bleiben doch einfach mal dabei. Wir hätten jetzt hier im Schwarzwald irgendwo in den Serpentinen einen Busunfall. Dann würden wir relativ schnell, was bei Manfair eine sehr essentielle Sache ist, den Punkt der Triage oder der Vorsichtung. Und wie ich das jetzt so rettungsdienstlich gelernt habe oder auch immer wieder sehe, da steigt eine RTW-Besatzung aus, trennen sich nicht, die gehen dann irgendwie erstmal natürlich Lage erkunden, gehen mal los, was ist hier eigentlich passiert, zack, 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 und dann versuchen sie irgendwie mal das zu strukturieren. Die einen trennen sich und sagen, du machst Rettungsmittelhalteplatz, ich mache jetzt hier mal einen Versuch, mal eine Patientenablage zu errichten, die anderen bleiben beieinander, da sind die Konzepte schon sehr unterschiedlich, also so gut kenne ich unseren Bundesland denn hier. Und dann geht es in den meisten Fällen über, dass man sich einem Hilfsmittel wie zum Beispiel M-Start bedient.
Okay, da waren jetzt schon zahlreiche Punkte drin, auf die ich kurz eingehen möchte. Also du sagst, der RTW trifft ein und steigt aus, dann hat er schon was falsch gemacht, weil eigentlich sollte er praktisch beim Eintreffen die erste Lagemeldung absetzen,
auf Sicht
und so weiter. Ich bin jetzt keiner mal Klugscheißer, ich weiß, nein. Aber da fängt es sozusagen schon an halt. Und die, okay, und vielleicht ist auch der RTW nicht der Erste, der eintrifft, sondern das NEF. Ich habe jetzt gerade wieder ein Rheinland-Pfälzer-Konzept gesehen, was auch liebevoll war, was aber dann sozusagen schon sehr genaue Aufgaben zuweist. Und das ist, glaube ich, schwierig. Jetzt gerade wie eben wieder in Karlsruhe, ja, da wirst du wahrscheinlich ein NEF sehr schnell dabei haben.
Ja.
Aber jetzt hier, wenn das eine NEF unterwegs ist, hatte ich neulich wieder mal 30 Minuten Anfahrt in dem Bereich des anderen NEFs, was unterwegs war. Also, aber okay, also du hast gerade RTW trifft ein. Im Grundsatz, wie gesagt, eine erste Lagemeldung, ob aus dem Auto oder damit ich den Hang runtergucken kann von vor dem Auto, wie auch immer, aber eine kurze Lagemeldung abgeben und sich dann eben abstimmen halt. Und auch da ist eben jetzt, gibt es keine Goldrandlösung meiner Meinung nach. Der erfahrene RS kann vielleicht, oder andersrum gesagt, wenn du sagst, wenn du das auf die Sichtung schon erwähnt hast, wir haben eine größere Übung zu dem Thema gemacht halt am Stuttgarter Flughafen und wo wir dann halt so einen standardisierten MANF 10 sozusagen hatten und dann unterschiedliche Menschen halt auf die Erstsichtung haben durchführen lassen. Das präziseste und mit Abstand schnellste Ergebnis plus das Durchführen eben von den essentiellen Erstmaßnahmen war ein Gebirgsjäger, ein Soldat, den wir da in der Übung auch dabei hatten, weil der einfach stumpf sein Schema abgearbeitet hat. Also so stumpf ist es ja nun auch wieder nicht, aber eben das zumindest mal ein einfaches Schema.
Ohne links und rechts sozusagen.
Nee, genau, links und rechts Grenze, Schema, sondern einfach halt, ich stelle diese Fragen, ich erhebe diese physiologischen Parameter und daraufhin habe ich eine Einstufung. Ich mache kein Dunkelrot, sondern wenn der erste physiologische Parameter rot ist, halt ist dieser Patient rot, Punkt. Ich kullere ihn auf die Seite halt, ich habe vielleicht eine Tourniquet dran gedengelt und dann gehe ich weiter, fertig. Ja, und ich schreie Menschen vorher an oder ich erhebe meine Stimme, um eine Struktur reinzubringen, um die Grünen zu mir zu holen. Ich setze jemanden dazu ein, dass er als humanoide Tourniquet auf die Blutung draufdrückt, weil ich dann meine Tourniquet nicht an das erste Bein dengeln muss, was ich finde, stark blutend und so weiter. Also worauf ich hinaus will. Und bei den jetzt bin ich wieder mal Nestbeschmutzer, aber bei den Kollegen war oft das Problem, was auch mein Problem wäre, bin gar kein Nestbeschmutzer, trifft mich genauso, dass man als höher qualifizierter Notsan oder Arzt halt eben so nach dem Motto, oh, mich interessiert der Puls schon noch, ja, der atmet zwar mit einer 36er Frequenz, aber hat er überhaupt noch einen Puls, was in diesem Moment scheißegal ist. Ja, und das ist eben halt, je höher man qualifiziert ist, umso schwerer fällt, glaube ich, diese Entscheidung, stumpf zu sein. Und deswegen, das zum Thema halt, und deswegen wäre vielleicht sogar der RS an Bord des RTWs, worauf ich jetzt hinaus wollte, der bessere Sichter als der Notsan. Oder der RS ist einfach nicht von einer Ausfallreserve, der sich regional nicht auskennt. Mhm. Und dann soll der Notsan natürlich sichten, weil der RS fürs Management besser ist.
Ja.
Also für mich ist die Maßnahmen als ersteintreffenden Teams sind nach der Lagemeldung eben, dass man praktisch zwei Strukturen ja parallel aufwachsen lassen muss. Ja. Man muss eine Organisation mit dem Schwerpunkt Raumordnung sicherstellen und man muss dann gucken, dass man nicht fröhlich vor sich hin organisiert, während Menschen einfach ersticken, weil sie auf dem Rücken liegen. Also ja. Die Medizin muss praktisch parallel aufwachsen. Die Organisation hat den Vorrang, egal wo man ist. In den kritischen Entscheidungen der Raumordnung, damit nicht die Einsatzstelle zuläuft, der Parkplatz blockiert ist und am Schluss die Polizei, die Patienten aus der Hintertür des Kinos in Aurora, dieses Batman-Shooting in den USA, die Patienten aus der Hintertür rausschleift und mit Streifenwegen zur Klinik bringt, weil der Rettungsdienst sich auf dem Parkplatz blockiert hatte. Was eben jetzt nicht doofer Rettungsdienst, sondern einfach sowas passiert, glaube ich, viel schneller als man denkt.
Ja.
Und da ist einfach eine Fehleinschätzung einer Person kann da schon voll in die Hose gehen. Beirut, Anschlag auf die Botschaft vor vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile. Auch dort hat ein hilfesuchender Mensch den Haupteingang blockiert oder die Hauptausfahrt blockiert. Und dann nützt mir die schönste SOP, die keine Flexibilität hat, nützt mir dabei nichts halt. Also, okay, also die beiden steigen aus, fahren Organisation Medizin zeitgleich hoch und einigen sich kurz, wer macht was, beziehungsweise folgen halt der SOP, wenn das nicht einen guten Grund gibt, davon abzuweichen mit den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Oder sie haben halt ein Schema, was sie gemeinsam geübt haben und von dem sie dann auch vielleicht erstmal nicht abweichen. Sie geben noch die Meldung durch, wo sich du hattest eben Rettungsmittelhalteplatz. Ich habe gerade gelernt, dass der modernere Begriff dafür Ladezone ist, weil der Rettungsmittelhalteplatz jetzt irgendwie zwischen Bereitstellungsraum und Ladezone liegt. Also da haben wir schon wieder unser Wording ändert sich manchmal still und heimlich und ändert sich auch wieder zurück wahrscheinlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also hat die entscheidende Aussagen getroffen, wo weitere Kräfte auflaufen sollen. Und dann gehen sie vielleicht gemeinsam zu diesem Bus und dann wiederum trennen sie sich doch, weil der eine sich um die Patienten kümmert, die aus dem Bus rausgepurzelt oder rausgestiegen sind und der andere geht mal rein, um jetzt noch gar nicht von Mensch zu Mensch zu laufen, sondern einfach mal durchzuzählen und einen Ersteindruck zu gewinnen,
ja,
der für die Zweitmeldung dann vielleicht schon wichtiger ist,
ja,
als jetzt, selbst wenn ich einen M-Star, den du gerade, glaube ich, genannt hattest, schon, ja, mache oder Techstart oder wie auch immer man ihn nennt, in einen physiologischen Algorithmus, der vielleicht bei guter Ausbildung, denke ich halt, muss man halt inzwischen, also sollte man die 30 Sekunden einplanen, rein theoretisch pro Patient, wenn ich tatsächlich, gerade wenn er dann erst gelb ist sozusagen, wenn er schnell erkennbar rot ist, geht es potenziell schneller. Aber das heißt, wenn da 10 Menschen liegen, erreiche ich den 10. Menschen nach 9,5 Minuten. Ja, wenn in diesem Bus noch 20 Menschen drin sind, dann tauche ich nach 20 Minuten, krabbel ich wieder aus der Tür raus. Das kann nicht funktionieren. Also ein stumpfes Schema wird nie funktionieren, meiner Meinung nach. Wie immer, ein Algorithmus ist sehr hilfreich. Und der M-Start ist sozusagen dann ein guter Algorithmus, aber ich muss wissen, wann ich ihn starte oder ob ich eben noch zuvor ein Field-Triage-System, also die Idee, ja, alle, die krabbeln können, raus aus dem Ding hier und die anderen mal alle den Arm heben, ja, die mich, das ist zum Glück kein Anschlag, wo die alle ein Knalltrauma haben, sondern der Bus ist runtergekullert, die werden mich vielleicht hören, 5 Leute heben den Arm, 4, 5 zucken gar nicht halt, okay, damit habe ich jetzt schon eine grobe Idee und 6, 7 richten sich auf und krabbeln mir entgegen. Ob die Zahlen jetzt präzise sind oder da ein +/-1 bis 2, trotzdem könnte ich jetzt erstmal sagen, okay, da waren in dem, habe ich jetzt gerade selbst mit, da ich habe gerade 18 Leute, glaube ich, Pi mal Daumen geschildert und von denen eine klassische Verteilung, wenn es sie denn gibt, gibt es nicht, ehrlich gesagt, nach meiner Meinung, aber das war jetzt tatsächlich eine 20-30-50% Verteilung, glaube ich halt, wie sie in mancherorts gelehrt wird, was aber völlig vom Ereignis abhängt. Aber gut, Friedhof Frühne Fragen zu dem Thema, hat er seine, glaube ich, Diplomarbeit darüber geschrieben. Also, das wäre halt die grundsätzliche Herangehensweise und dann mache ich mein physiologische Triage halt. Ja.
Diese physiologische Triage ist ja, da haben wir uns jetzt im Vorfeld ja auch schon kurz drüber unterhalten, eigentlich, also wenn man es jetzt mal in dem wirklichen Deutsch nimmt, eine nicht ärztliche Vorsichtung. So, ja, weil du hast jetzt irgendeinen Algorithmus, an dem du dich langhangelst, ohne Doktrin, ob das jetzt der RS ist oder der Notstand, ist erstmal völlig egal, ja, aber wir gehen jetzt einfach mal her und versuchen zu kategorisieren oder kategorisieren, wer ist denn wo, um am Schluss einen Bedarf zu ermitteln, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht, diese Menschen, find the red and rush them to the hospital, wir müssen jetzt identifizieren, wer ist denn hier tatsächlich rot, wer muss schnell weg, wie viel Transportmittel brauche ich dafür und wie viel Klinik brauche ich dafür. So, und jetzt beginnt ja dieses Spiel, ja, man fängt an mit Rettung für diesen Busunfall, ja, also jetzt kommt irgendwie vor, technische Rettung läuft jetzt an und so und dann hat man seine Patientenablage und jetzt geht es da irgendwie nach vorne. Und da hast du jetzt die Auffassung, sage ich jetzt mal, oder die Idee hinten dran zu sagen, man muss von der physiologischen Sichtung übergehen in eine anatomische Sichtung. Habe ich das richtig ausgedrückt?
Naja, also du hast jetzt wieder ganz, ganz viele Punkte schon drin gehabt halt. Also mit Find the Red als andere Möglichkeit halt. Und eben das, egal ob RS oder Notsan oder eben Fallschirmjäger oder eben cooler Ehrenamtler, der das Schema eben drauf
völlig
hat.
Egal.
Völlig Wurst. Und wir machen uns schon wieder an irgendwelchen trotzdem, obwohl wir gerade gesagt haben, also wäre ja eigentlich egal, aber trotzdem doch, das ist die nicht ärztliche Vorsichtung. Ehrlich gesagt, auch ein Arzt sollte in dieser Phase eine physiologische Triage fahren. Und eben, und man braucht nur die Qualifikation, in einem Schema gut geschult zu sein.
Ja.
Und eben mit möglicherweise sogar weniger Fachballast sozusagen hintendran. Die Struktur kriege ich eben in diesem ersten Schritt dadurch, dass ich schnell bin und schnell bin ich eben nur mit einer physiologischen sozusagen Parametererhebung. Das ist die Idee mit den 30 Sekunden. Eine anatomische Sichtung mache ich eben, indem ich eine kurze, wie auch immer ich die wieder nenne, halt ein Initial, würden wir es bei der Trema nennen, Initial Assessment oder eben ein Rapid Trauma Assessment oder Secondary Assessment, wenn ich denn sorgfältiger werde, aber indem ich mir kurz den Patienten anschaue. Und dann haben wir das, was ich als Beispiel hier gesagt hatte, wir haben eben der Patient mit dem noch am Handgelenk vorhandenen Puls, der aber einen harten Bauch hat, ist im M-Start, Tech-Start, whatever, ist der eben per Definition gelb, nicht rot, weil er noch ein radiales Puls hat, wenn die Atemfrequenz unter 30 ist und er halbwegs orientiert ist. Und wir sind uns aber einig darüber, wenn der einen harten Bauch hat, wird er wahrscheinlich in Kürze auch kein radiales Puls mehr haben. Und auch da, dieses Kriterium radiales Puls ist eigentlich ein Hammerkriterium. Wir wissen ja, dass wir erstmal einen Frequenzanstieg haben. Und wenn dann der radiales Puls verschwindet, also wenn überhaupt erstmal Frequenzanstieg kompensiert die Hypovolemie und dann erst fällt der Blutdruck ab. Das heißt, wenn wir keinen Puls am Handgelenk mehr haben, haben wir schon echt ein Riesenproblem. Also so gesehen ist es ein sehr hartes Kriterium. 30er Atemfrequenz hast du schon, wenn ich die gegen Schienenbein trampel. Ja? Also von daher, aber egal, wir müssen ja immer mal anfangen und jetzt nicht den M-Start noch diskutieren, ob der so mit den Werten korrekt ist, aber es ist ein hartes Kriterium. Das heißt also, derjenige, der einen harten Bauch hat, wird wahrscheinlich doch schnell weg müssen. Und wir haben ihn gerade bei gelb. Das heißt, ob wir das jetzt wieder auch der M-Start wird von vielen ja nur als dieser ersten Schritt gesehen. Aber wir haben dann ja nochmal weitere Schritte. Das M-Start ist ja auch ein üppigeres Schema. Und man sieht meistens nur den physiologischen Kern zu Beginn. Und dann wird ja noch die weitergeschaut, eben haben wir denn weitere kritische Befunde, um halt eben zu sagen, sind die Gelben vielleicht doch am Rot. Der Punkt ist nur, dass ich das einheitlich kommunizieren muss. Also ich muss im Bus, mache ich halt eben meine 30 Sekunden Physiologie, schaffe die Roten zuerst raus, leite die Grünen vielleicht ab oder nutze sie als Helfer. Aber wenn ich dann die, du hast den Begriff Patientenablage ja eben genannt, wenn die dann in ausreichend sicherem Abstand oder vielleicht sogar mit ein bisschen Wärmemöglichkeit, wenn wir jetzt im Schwarzwald uns gerade rumlümmeln, wenn wir dort dann halt die Patientenablage einrichten, wenn wir sie einrichten, ist es automatisch eine strukturierte Patientenablage, die ich dann auch mit einer geografischen Triage, also die roten, die ich rausgeschickt habe, habe ich da dann schon einen definierten Ort. Aber dann würde ich dort ansagen, so hier will ich jetzt eine anatomische Triage halt. Hier macht ihr mir eine Initial und sagt mir das Ergebnis. Und dann sagst du mir halt eben, mein Patient, M-Start-mäßig noch gelb, aber hat einen harten Bauch. Oder der andere sagt mir halt, ja, mein Patient rot wegen 36er Atemfrequenz. Und dann frage ich dich, okay, dann wäre das, was ich zu dir vorhin sagte, halt für mich wäre dann an der Stelle, ist für mich jetzt spannend, der nächste Schritt. Seit wann hat dein Patient denn einen harten Bauch? Okay, seit Beginn. Was hat er denn für eine Herzfrequenz halt? Ja, 120. Und seit wann hat er die? Seit Beginn. Cool, das ist eigentlich ganz stabil. Dann fragt der andere mit seiner 36er Atemfrequenz halt, seit wann hat er die denn halt? Ja, seit der ersten Entlüftung. Ja, also okay, aber da hält er sich jetzt auch. Also auf Deutsch, ich habe eine Dynamik im Patienten nochmal drin, was ich eben zu dir sagte, welcher Patient ist schlimmer? Der mit den Frequenzen 100, 110, 120, der beeindruckt mich mehr als der Patient, der nicht dreimal 120er Herzfrequenz gemessen habe. Also schmiert mir jemand ab. Und dann ist der vierte Schritt für mich eben die Frage halt, kann ich das vor Ort lösen? Also von den beiden Patienten, die ich gerade geschildert habe, bei dem einen habe ich eine Entlastungspunktion gemacht, damit ist der jetzt von seiner 60er Atemfrequenz wieder auf 36 runtergegangen. Und hält sich da jetzt halt erstmal. Vielleicht muss ich nochmal entlüften, aber jetzt geht der harte Bauch, wenn ich das erste Mittel habe, was ankommt halt, jetzt geht der harte Bauch für mich zuerst raus. Und das ist auch, was ich meinte. Damit haben wir jetzt sozusagen schon vier verschiedene Maßstäbe angelegt halt. Wir sind von der physiologischen Triage, was die Rettung aus dem Fahrzeug betraf, über die erste Untersuchung mit dem anatomischen Ergebnis halt, harter Bauch, gegangen über die Dynamik und dann zum letzten Schritt halt, kann ich an der Dynamik vor Ort was ändern? Und damit haben wir praktisch nach diesen vier Fragen, weiß ich, wer zuerst raus muss. Das ist die Aufgabe, je nachdem, wie groß das Ding ist, entweder von dem leitenden Notarzt in der Theorie, wenn er denn schon da ist halt, oder von dem erfahrenen Notsan, der vor Ort halt eben jetzt koordiniert, von dem Abschnittsleiter Rot, der eben bei diesen, der eine Rot physiologisch oder der zweite jetzt halt Rot anatomisch, der bei den beiden einfach halt jetzt versucht, sozusagen halt die Reihenfolge festzulegen. Und dann geht es weiter, im Hintergrund sind weitere Kräfte eingetroffen, wir haben eine Transportorganisation aufgebaut halt und wir haben eine Ladezone oder einen Rettungsmittelhalteplatz und wie dann geht immer. Er dahin, wenn die weiteren Mittel kommen. Also das finde ich das Spannende, dass wir sehr oft bei dem, was wir lernen, bei dem, was wir tun, eben immer den M-Start, was toll wäre, wenn es der M-Start in einheitlichen Deutschland wäre, ausbilden und dann aber eigentlich davon abweichen, ohne genau zu wissen, was wir tun oder ohne es zu benennen. Und das ist alles gut, wenn wir es benennen halt, dass es einheitlich erfolgt. Weil es macht keinen Sinn, dass du sagst, meiner ist immer noch gelb mit dem harten Bauch und ich links sage, oh, dann hat Bauch, der ist rot. Weil dann wird es halt unfair. Ja, das ist ja der Sinn von der Triage an der Einsatzstelle, dass wir halt eben, und deswegen müssen wir das halt ansagen. Und ich befürchte, wenn ich momentan da drei Teams vor Ort habe und jetzt sage, jetzt wird anatomisch gesichtet, dass ich in sechs tote Augen gucke, ja, also oder in sechs Augenpaare, wenn es drei Reinheitsmittel sind. Also das ist eben, dann sind wir, finde ich, können wir noch ein paar Schritte mehr machen, um dann halt eben da in einen Flow zu kommen, halt, was die Patienten betrifft.
Anatomische Triage ist ja etwas, was in der Ausbildung, da muss man jetzt wieder sehr vorsichtig sein, weil 16 Bundesländer, 16 Rettungsdienstgesetze und in jedem Bundesland zig Schulen mäßig Anwendung findet, würde ich jetzt aber mal sagen, weil die meisten natürlich hergehen und sagen, pass auf, wir haben irgendeinen Vorsichtungsalgorithmus, wie auch immer der heißt. In Baden-Württemberg gibt es die Handlungsempfehlungen vom Land Baden-Württemberg. Auch dort ist ein Vorsichtungsalgorithmus drin. und nach denen wird halt gelehrt. So, und jetzt ziehen wir durch die Lande und gehen halt vorsichten. Und irgendwann wird dann halt ärztlich nachgesichtet oder es wird schon ärztlich gesichtet, wie auch immer. Ja, ja. Also Manf-Konzept Karlsruhe steht es genauso drin. Es gibt eine nicht ärztliche Vorsichtung und eine ärztliche Nachsichtung. Und wenn man jetzt von diesem Thema abrückt und sagt, wir machen jetzt eine anatomische Triage, ein Initial, dann wirst du mit Sicherheit bei relativ vielen Kolleginnen und Kollegen erstmal ein Unverständnis darüber haben, was ist das denn?
Na gut, du hast es ja im Endeffekt eben, also du hast die nicht ärztliche Vorsichtung, ist ja ein Begriff, der in einer Empfehlung der Bundesärztekammer 2009, ja, das ist ein paar Tage her, mal so geprägt wurde und an dem wir uns jetzt unverändert festhalten. Immerhin schon mal was. Und nach dem Motto, mehr müssen wir eh nicht üben, weil das andere dürfen wir eh nicht, das ist ja die ärztliche Sichtung. Ja. Und auch da greife ich wieder dem nackten Mann in die Tasche halt, wenn der Arzt noch nicht da ist halt, aber wir jetzt ein Rettungsmittel haben, was wir wegschicken können mit den drei Patienten, die wir vor Ort haben, wäre es ja bitter, wenn wir sagen müssen, jetzt müssen wir auf einen Arzt warten halt eben, aber ich muss bei den dreien entscheiden, wer weggeht. Also, genau. Und das übrigens bilde ich auch bei der Polizei so aus. Und das haben die drauf, diese vier Phasen. Also das... Ja, ist auch kein Hexenwerk halt. Und ich finde, wir müssen nicht immer krampfhaft eine Befähigung einer Qualifikationshöhe zuweisen halt. Das ist ja generell gerade sehr im Fluss und auch gut so. Aber deswegen, und es ist ja benannt, es wäre dann eine primäre ärztliche Sichtung, dann kommt eine sekundäre und das wäre also ein sekundärer Sichtungsalgorithmus, der ist eben anatomisch. Und dann gibt's für die Transportorganisation halt, wenn man denn, wer wird jetzt wirklich eingeladen, könnte es noch deutlich komplexer werden. Gibt Länder, was heißt Länder, es sind dort Ideen dort, Schweden, Professor Lenquist, die haben ein Schema, wo dann halt eben, oh, jetzt Tabubruch, wo dann halt eben auch darüber gesprochen wird nach dem Motto, wie viel Vorerkrankung hat der Mensch, wie alt ist der, wo wir sagen, das hat gar nichts zu sagen, ja, wobei jeder von uns natürlich mit dem leicht verletzten Kind wahrscheinlich an dem Roten vorbeigaloppiert hat, also mal übertrieben gesagt hat, also das können wir jetzt entweder aus dem Bauch heraus machen oder sagen, darf man nicht, oder man kann halt eben auch da doch vielleicht mal anfangen, darüber zu reden. Was wir während Corona kurz getan haben und was dann aber wieder sehr, sehr böse war und damit man mich jetzt nicht falsch versteht halt. Also Alter ist für mich, auch wenn ich jetzt sichte, kein Kriterium. Mittlerweile auch fast schon im Eigeninteresse, aber nein, Spaß beiseite halt. Aber trotzdem, also man kann das noch wesentlich, würde ich sagen, diffiziler gestalten.
Ja, man kann den Fächer breiter aufmachen.
Alle den M-Start können, wenn wir den bundeseinheitlich hätten oder den Tech-Start, da würde ich gerne noch ganz kurz erwähnen halt, weil jetzt, vielleicht fragt sich einer jetzt, warum sagt die Trema, die doch den Tech-Start hat, spricht eigentlich nur vom M-Start. Der Tech-Start, das haben manche auch falsch verstanden, der M-Start hatte einen Fehler. Behaupte ich jetzt einfach mal so steif. Die kritische Blutung im M-Start wird versorgt beim C-Kriterium.
Ja.
Das heißt auf Deutsch, wenn der Patient eine Atemfrequenz von 40 hat, wird er dummerweise verbluten, weil ich ihn dann halt als rot sichte und weitergehe. Mhm. Ja, da auch noch eine Sache, die mir wichtig ist halt, was ich auch Dinge erlebt habe, dass da in der Kollege stand, hat sich 8 Patienten in Blitztempo bei einer Übung zum Glück angeschaut und steht an der Tür, um irgendwie weitermachen zu können. Und dann sagte ich, ja, was machst du hier? Ja, ich bin der Sichtungsarzt. Sag ich, nee, ich stehe immer an der Tür um, Arzt halt. Warum kümmerst du dich um die Patienten? Ich soll nur sichten. Ich darf niemanden behandeln. Ja, also, nein, natürlich nicht halt. Und das Ding heißt ja auch schon, dann habe ich auch, was heißt denn Start? Hast du gesichtet nach Start? Was heißt denn Start? Simple Triage and Rapid Treatment. Ja, dieses RIT wird von vielen auch irgendwie nicht beachtet. Und das RIT bezieht sich eben halt darauf, dass ich kritische Blutungen stille und auf die Seite kullere. Oder Wendeltubus reinstopfe, wenn das Auto draufsteht. Ansonsten eigentlich immer die Seitenlage. Wenn das, oder ich habe einen Betreuer dabei, weil ich die Wirbelsäulentrauma nicht auf die Seite drehen will. Aber dann ist der Betreuer da, der notfalls doch auf die Seite dreht. Also der Grüne, den ich daneben setze. Also diese RIT-Maßnahmen, diese beiden Atemwegssicherung und Stillen kritischer Blutungen müssen halt in jedem Fall erfolgen. Und deswegen halt das A kommt ja zu Beginn. Und deswegen muss die Versorgung kritischer Blutungen ist vorgeschaltet, so wie wir es ja auch bei unserem Algorithmus, in Anführungszeichen unserem, eben Critical Bleeding zuerst und dann kommt das ABCDE. Und der Tech-Start hat nichts anderes gemacht, als das nach vorne zu ziehen und dann noch ein bisschen die taktische Lage sozusagen einzuarbeiten. Und zum Beispiel die Münchner Feuerwehr, von der der M-Start ja kommt mit dem mit George Kranz, Professor Kranz zusammen halt. Die haben auch still und heimlich, ohne es erneut zu publizieren, was ja auch unnötig ist, haben den M-Start schon modifiziert. Und damit ist der Tech-Start entweder überflüssig oder wir nennen den doch um, weil M, mittlerweile ist es ja nicht mehr M, sondern M hoch 5, was die Modifikation betrifft. Also völlig Wurst. Auf jeden Fall ist das ein Schema. Tech-Start, M-Start ist das Gleiche. Ja, das ist mir wichtig. Wenn wir mit einem Schema arbeiten, ist das schon mal cool. Und wenn da alle das kennen, ist das schon mal cool. Aber wie gesagt, ich merke dann, dass die Übungen an der Stelle dann manchmal ein bisschen stocken oder holperig werden, weil man eben halt so, wie geht's weiter? Okay, jetzt, und der Arzt macht dann potenziell möglicherweise, ja, der ist schon da. Aber dass der halt auch nicht free solo macht, sondern dass der halt eben auch ein Schema hat. Und das ist das, was ich eben versucht habe zu skizzieren, wenn er denn schon da ist. Aber wenn nicht, dann wäre es cool, wenn die anders können.
Ja. Ganz klar. Und dann los in die Klinik.
Genau.
Jetzt würde ich gerne mal den Bogen schlagen zu unseren Kolleginnen und Kollegen anderer Blaulichtorganisationen. Diese Massenanfälle oder einfach viele Verletzte gibt es natürlich auch in lebensbedrohlichen Einsatzlagen oder Polizeilagen, Wording, wieder so ein Thema. Und wir haben natürlich auch Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, jetzt einfach Beamtinnen, Nichtbeamtinnen, völlig egal, freiwillige Feuerwehr, die draußen mit uns irgendwo stehen und zusammenarbeiten. Natürlich kann man diese Menschen immer im Rahmen ihrer zeitlichen Verfügbarkeit mit einbinden. Also ich habe jetzt schon viele tolle Einsätze erlebt, wo einfach Polizistinnen und Polizisten durch lebensrettende Sofortmaßnahmen, sei es Anlage eines Tourniquets oder auch durch kleine Maßnahmen, einfach schon große Hilfe geleistet haben, schon viel Hilfe geleistet haben und uns wirklich unter die Arme gegriffen haben, war ich sehr dankbar. Und jetzt würde ich das Ganze gerne mal so in diese lebensbedrohliche oder Polizeilage reinbringen. Da hast du angedeutet, hast du ein gutes Beispiel dafür?
Im Grundsatz erstmal, die Polizei ist ja je nach Bundesland auch schon sehr weit teilweise und eben häufig wieder als Taktgeber, Schrittmacher, wie auch immer, sind die spezial- oder spezialisierten Einheiten dort in der Thematik oft schon länger drin. Aber hier zum Beispiel bei uns im schönen Baden-Württemberg ist das Thema an den Polizeihochschulen deutlich angekommen, schon seit vielen Jahren. Die machen dazu regelmäßig auch BOS-übergreifende Übungen und Co. Also die Thematik, dass da die Zuständigkeit allein lagebedingt, wie du sagst, Lebenlage, wenn der Rettungsdienst nicht in die Schule rein kann, weil da noch ein böser Mensch rumläuft, aber dort 10 Schüler sich in einen Raum gerettet haben, dort 2 Polizeibeamte dabei sind. Von diesen 10 Schülern sind 4 verletzt. Dann wäre es cool, wenn jetzt einer von denen eine Triage machen könnte halt. Und dann entscheidet, okay, wir bringen potenziell geschützt jetzt einen nach dem anderen raus. Und dann wäre es natürlich cool, wenn der Patient, der die dringendste Hilfe braucht, als erster rausgeht. Also die, wie immer, die es macht auch da keinen Sinn, eben festzulegen, wer darf sichten. Der vor Ort ist, wenn er das kann, cool. Ja, und deswegen bilden wir die Thematik halt auch schon lange bei der Polizei oder unterstütze ich Ausbildung bei der Polizei, wird das lange bei der Polizei schon auch als Thema betrachtet. Vom Einfachen zum Schweren halt, das ist die Königsklasse, aber möglicherweise die Königsklasse, für die sie zuständig sind. Mhm. Einfach aufgrund der normativen Kraft des Faktischen. Ja. so gesehen. Okay, was ich als Beispiel sagte, halt eben von wegen, wer hat welche Funktion, Ersteintreffen und so weiter. Habe eine Übung gemacht bei Spezialeinheiten der Polizei. 2 Beamtinnen sind sozusagen ersteintreffend, beziehungsweise erst nicht ersteintreffend. Das bringt schon in den falschen Zungenschlag rein, weil ersteintreffende Beamte haben eine andere Aufgabe. Die gehen erstmal täterorientiert vor und denen ist der manchmal im Grundsatz, sollte ihnen oder muss ihnen leider tragischerweise egal sein. Können kurz unter Sicherung vielleicht jemand auf die Seite kullern und dann weiter vorgehen oder ähnliches. Aber die beiden Ersten, die dann sozusagen frei waren, um sich um die Verletzten zu kümmern, dann hatten wir im Flur und in 3 Räumen hatten wir Menschen verteilt, die unterschiedlich schwer verletzt waren. Und dann kam von der einen Beamtin halt, also von Nadine, kam dann kurz und knapp nur, wo ist mein Master Medic? Wer ist mein Master Medic? Und dann kam keine Antwort. Okay, ich bin der Master Medic. Ja, und dann kam Ansage, Karin, du Ablage rot, ja, du Einsatzabschnitt rot. Und sie, hab mit. Damit war das Ding, damit war der Drops gelutscht. Wir hatten die beiden wichtigsten Funktionen besetzt halt. Sie hat angefangen, eine Raumordnung zu machen. Bei Karin blieb dann die Ablage rot halt. Die haben dort praktisch die Gelben, die Grünen rausgeschickt, die Gelben rausgezogen halt. Dann die Roten aus anderen Raum zu ihr rüber geschafft. Die Raumgröße hatten sie gut im Blick, dass das passen könnte. Mhm. Den Flur haben sie freigelassen. Die Grünen haben sie gleich ausgangsnah geschickt. Nicht so ausgangsnah, dass sie den Abtransport der Roten blockiert hätten, sondern dass sie halt, aber falls doch noch einer umkippte, den weniger weit tragen müssen. Und schwöck, hatten zwei Beamtinnen halt da den, das Ding gerockt halt dann mit der Unterstützung von den anderen, die dann halt versorgen, machen, tun, Menschen tragen und so weiter. Aber das meine ich als Beispiel, wie weit die schon teilweise sind. Und dass man dafür eben eine Idee des Gefechts haben muss und Algorithmen dann hilfreich sind, aber für die Strukturierung ist einfach auch eine gewisse Kreativität. Und das Allerwichtigste beim Manf ist halt eben führen durch Stimme und einer macht klare Ansagen.
Ja.
Und das eine der größeren Probleme im Rettungsdienst halt, die anderen hören zu und fangen nicht an mit zu diskutieren. Ja, der Rettungsdienst ist halt eben Führung und Führungsstrukturen nicht wirklich gewohnt halt. Das ist schon ein Alltagsproblem.
Ja, Rettungsdienst sind so Individualisten und werden ja auch so ein bisschen erzogen zu diesen Individual-Einzelkämpfern, könnte man sagen. Aber die Führungslosigkeit, die man so im Alltag hat im Rettungsdienst, macht sich da natürlich bemerkbar, weil jeder seinen Senf dazugeben will und dann wird das halt irgendwie tot diskutiert, obwohl man eigentlich andere Sachen zu tun hat, gebe ich dir völlig recht.
Genau, und das ist ja eigentlich cool, dass man Co-Resource-Management, tralala, dass man sich im Team abstimmt, halt bin ich ein Riesenfan davon. Halt, warum soll ich Ressourcen ungenutzt lassen, wenn andere Frauen und Männer in diesem Raum halt Plan haben? Nur dann muss man halt umschalten. In diesem Moment halt muss einfach irgendwer Entscheidungen fällen, sich vielleicht ein kurzes Feedback einholen, natürlich nicht beratungsresistent sein, aber viel Beratung wird da nicht möglich sein. Und dann muss man auch einfach mal folgen und umsetzen. Das klingt ein bisschen militärisch, aber das
guter tue ich als Überzeugung. Einer der CRM-Grundsätze. Entweder du übernimmst die Führung oder du bist ein gutes Teammitglied.
Genau, das hat mir neulich eine Notfallsanitäterin erzählt, nachdem sie bei dem Verkehrsunfall die Führung übernehmen wollte, die ich aber schon hatte. Also von daher. Und ich das auch habe mit mir machen lassen, halt, aber nachher angesprochen habe, dass das vielleicht nicht bei jedem Notarzt eine super Idee ist. Und dann kam dieser Satz, da habe ich gedacht, ja, das ist schon richtig, aber nicht, wenn schon jemand führt. Nein, Spaß beiseite. Also
was ja bei diesen Polizeilagen immer so eine heiß diskutierte Geschichte ist, also egal wie geartet das ist, ist dieses, wenn die Polizei mir jemanden bringt, also du hast jetzt gerade die Schule angesprochen, wo irgendjemand wirkt, lassen wir das mal bei der Schule, ja, jetzt bringt die Polizei einfach Menschen raus. So, erstmal für den Rettungsdienst völlig unklar, sind die verletzt, sind die nicht verletzt, vielleicht habe ich eine gute Schnittstelle, die mir das sagt, pass auf, da kommen Verletzte, ja oder nein. Jetzt gibt's ja dieses Konzept des Übergabepunktes, wo man sagt, pass auf, wir haben einen teilsicheren, das ist ein schwieriger Begriff, aber wir haben einen Bereich, an dem wir Sicherheit herstellen können und an diesem Bereich wird übergeben und ab dann übernehmt ihr und entweder habe ich jetzt alles irgendwann mal schon gelesen, in der Hand gehabt, in verschiedenen Konzepten, es wird von da einfach geflüchtet, also man schmeißt alles in irgendwelche Fahrzeuge und flüchtet sich in irgendeinen, wie auch immer, gearteten, nicht näher bezeichneten sicheren Bereich oder man hat eben diesen einen Übergabepunkt mit einem Triage-Team, wo man sagt, okay, die gucken einmal alles durch und wenn dort identifiziert irgendwas dabei ist, was sofort in die Klinik muss, dann wird es von dort dann auch Transportmanagement, Rettungsmittelhalteplatz, wie auch immer, abgefordert und direkt weggebracht.
Fangen wir kurz an bei dem ersten Ding, dem Halbschwanger, also dem teilsicheren Bereich. Ja.
Das ist das schwieriges Thema.
Das ist das, was wir als Trema versucht haben, jetzt zu unterstützen, die Entwicklung auch, die in Baden-Württemberg in der Polizei jetzt eigentlich, glaube ich, so auch durch ist, in Anführungszeichen, dass wir vier Zonen haben. Als wir damit angefangen haben, hieß es, oh, drei sind ja schon schwer. Ja, genau, weil eben halbschwanger blöd ist. Sondern wir haben halt eben gesagt, wir haben rot ist da, wo niemand versorgt und arbeitet, sondern wo wirklich der Schwerpunkt auf Reaktion auf den Täter, Flucht von der befahrenen Autobahn, wie auch immer ist. Rot versorgt niemand. Je nachdem, wie lange das Ausweichen von Rot dauert, halt vielleicht die Tourniquet-Anlage oder beim Kampf den Kollegen halt vielleicht auf die Seite kullern. Also diese beiden Maßnahmen wären wie bei der Triage, wo wir es vorhin besprochen haben, als die Rittmaßnahmen wären vielleicht möglich. Dann eben geht es, von dort muss es dann irgendwie weitergehen halt. Und das haben wir genannt halt eben die orange Zone, heißt dort, wo denn die Polizei ausschließlich tätig werden kann, weil dort noch eine Gefährdung besteht, wo aber die Polizei dann halt eben ihr Initial machen würde, die stabilisierenden Maßnahmen machen würde und dann halt weiter transportiert, wohin auch immer. Das hast du ja gerade schon Begriffe genannt halt. Gelb ist der Bereich, wo immer noch keine sichere Lage ist halt, also eben nicht der grüne, kalte Bereich, wie auch immer, wo der Rettungsdienst gemütlich seine Zelte aufblasen kann, weil er jetzt ja tatsächlich Zeit dafür hat, sondern eben der Bereich, wo es noch eine Gefährdung besteht, die aber so ist, dass die Polizei entscheiden könnte, dass dort der Rettungsdienst tatsächlich an einen Übergabepunkt gebracht wird, dass dort eine geschützte Patientenablage eingerichtet wird, dass man dort über einen gesicherten Korridor den Rettungsdienst doch in die Schule, in diesen Klassenraum bringt, weil man diesen Weg tatsächlich absichern kann. Und das sind halt eben unterschiedliche, denn das wäre eben das, was wir mit Gelb meinen. Also Gelb ist der Bereich, über den, und warum wollen wir diese Gliederung haben, über den der Rettungsdienst sozusagen mit der Polizei sprechen kann. Wenn die Polizei sagt, da ist Orange, weiß der Rettungsdienst, da bin ich raus. Da habe ich nichts zu suchen. Mhm. Das ist noch, Beispiel wäre jetzt, wir haben in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses, haben wir eben noch einen Täter hinter der Tür. Ein Beamter wurde im Flur getroffen. Die haben ihn um die Ecke vom Flur gezogen. Das sind wahrscheinlich Betonwände. Das heißt also im Flur, wo gewirkt wurde und weiter gewirkt werden kann, ist rot. Um die Kurve gezogen oder halt im ersten Raum ist wahrscheinlich orange. Ich habe aber jetzt noch keine statische Analyse der Wände gemacht. Das heißt also vielleicht, weil je nachdem, was er für eine Waffe hat, ist das vielleicht leichtbauweise. Das heißt, diese Etage bleibt orange und dort hat der Rettungsdienst doch nichts zu suchen. Eine Decke besteht aus Beton. Das heißt, im dritten Stock kann der Rettungsdienst anfangen, wild die Aufnahme des Patienten vorzubereiten. Mhm. Das heißt, die Polizei stabilisiert in orange kurz den Kollegen mit den Sachen, die wirklich wichtig sind. Und sobald sie die Kapazität haben, schleppen sie die Treppe runter und unten drunter ist gelb noch im Objekt. Deswegen muss man gucken, wie man da gesichert rauskommt, weil der Täter ja auch aus dem Fenster wirken könnte zum Beispiel. Aber so wäre eine Strukturierung möglich. Und um die nächste Häuserecke, wo der Täter ganz sicher nicht hinwirken kann, da stehen dann 23 andere Rettungsmittel, falls noch Schlimmeres passiert oder wie auch immer, ein Beamter. Also das wäre dann, und da hätten wir jetzt einen Übergabepunkt zwischen dritten und vierten Stock zum Beispiel. Wenn das jetzt die Schule wäre, da hätten wir dann vielleicht eine geschützte Patientenablage eben im ersten Raum, ja, wo man doch noch die Polizei hinführen könnte. Oder halt eben im gegenüberliegenden Café. Da wäre jetzt sozusagen unsere geschützte Patientenablage. Die Polizei sichert nach draußen, falls der Täter doch noch flüchtet und da auf der Straße rumläuft oder irgendwas halt. Das heißt aber, da kann sie den Rettungsdienst schützen. Da bringt sie Patienten hin. Oder eben ein Übergabepunkt wäre auch möglicherweise eben dann eine Ladezone gleich Übergabepunkt. Das heißt, an der Tür kann der Rettungsdienst dann zu einer Tür, wo die Polizei sagt, das ist ausreichend sicher, fährt der Rettungsdienst hin, rollt die Trage gar nicht raus, kippt die nur schräg aus dem Fahrzeug raus und kommt mit dem Tragetuch raus, schmeißt den Patienten auf die Trage, das wird nur noch reingeschoben und der haut ab. Also sowas wäre zum Beispiel eine Variante. Also das muss man wieder an die Lage anpassen. Gibt es wieder diese Modelle von Korridor über geschützt, über eben kurzen Übergabepunkt. Und so könnte man da vorgehen.
Kommen wir zum Eingang zurück. So Zeug muss man natürlich beüben, ja, weil ohne Übung wird das nichts. Dem alltäglichen Leben des Rettungsdienstlers ist das ja völlig fremd. Ja, also ich glaube auch des normalen Streifenbeamten. Also wenn ich jetzt mal weggehe von Spezialisierten oder Spezialkräften, der durchschnittliche Streifenbeamte, der durchschnittliche rettungsdienstliche Kollege, die durchschnittliche Kollegin, die da draußen rumgurkt, hat ja mit viel Glück nie eine solche Lage, in der sie irgendwann in seinem im Berufsleben mal konfrontiert wird. Manche haben es vielleicht ein-, zweimal. Und in diesem Kontext ist natürlich Übung der Schlüssel zum Erfolg. So, kommen wir zum Eingang zurück.
Ja, wobei die Polizei das ja eben auch tatsächlich, weil man weiß nicht, wie lange braucht das SEK, bis es irgendwo an dieser Schule ist, im tiefen Schwarzwald. Und dementsprechend ist da ja schon seit zu Beginn, es war, Winnenden war ja der Auslöser, Erfurt war schon der Auslöser, dass man sagt, okay, die Polizei ist da ja eigentlich zuständig, weil der Rettungsdienst kommt nicht hin. Und eben, beziehungsweise auch die normale Polizei muss die taktische Lage lösen, bis das SEK kommt.
Ja.
Das zu Beginn eben noch ohne spezifische Ausrüstung, ohne entsprechende Ausbildung. Und das ist aber ja zum Glück jetzt viele Jahre her, an der die Polizei nicht geschlafen hat, sondern die Beamten in den Fahrzeugen Ausstattungen haben, mit denen sie dann halt eben ihre Labelausrüstung anlegen, einen wahrscheinlich relativ vernünftigen Schutz haben und auch diese Verfahren dort seit wirklich schon einigen Jahren und in allen Bundesländern mit unterschiedlicher Intensität und Schwerpunkten halt üben. Und auch medizinisch eben Baden-Württemberg, die persönliche oder momentan noch fahrzeuggebundene, im Übergang auch persönliche, durchaus hilfreiche IFACs haben, Individualausstattungen haben, Rucksäcke auf den Fahrzeugen und so weiter. Also was die Polizei betrifft, die bereitet sich auf diese Lage vor, auch wenn es hoffentlich so ist, wie du sagst, halt, dass es die dass man es nie erleben wird halt. Und ja, Übung macht auch da den Meister. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, Rettungsdienst, vom Einfachen zum Schweren, wenn man erstmal den größeren Verkehrsunfall sozusagen beübt hat und eben über den M-Start vielleicht den M-Start erstmal beherrscht und dann vielleicht da den nächsten Schritt macht, wie es dann weitergeht. Und das eben auch nicht nur der Orgel könnte, der dafür einen Lehrgang gemacht hat und auch geübt wird und auch eine Führungsausbildung hat, hätten wir den zweiten Schritt, wenn man sich dann anpasst an eine Bedrohungslage, wobei wir nicht wissen, ob der Täter das weiß, dass wir das sozusagen in Schritten machen. Also so gesehen nein, aber ernsthaft dann halt eben sagen, okay, jetzt machen wir das Ganze noch unter besonderen Bedingungen halt. Sei es der Brand, sei es der böse Mensch bei der Lebenlage, sei es, wir kriegen ja den Brand nicht in den Griff, wie gesagt. Also das muss man im Kontext alles gemeinsam schrittweise üben. Und dann, sobald man das halbwegs drauf hat und weiß, was man da für Ideen hat, dann übt man das am besten gemeinsam mit den anderen Playern der BOS. Wenn es brennt und die Feuerwehr nicht rankommt, weil der Täter noch da ist halt, dann muss die Polizei die Feuerwehr Löschmittel und Turbolüfter nach vorne bringen und ähnliches. Auch dazu gibt es singuläre Konzepte und Menschen, die schon lange, Jürgen Weiler, schon lange daran gedacht haben, dass man sich um sowas mal kümmern könnte. Das haben wir mal geübt. Das ist, glaube ich, schon wieder 15 Jahre her oder sowas halt. Und ja, das ist eben unser Problem ist, dass wir halt sowieso schon ziemlich ausgelastet sind in allen BOS. Glaube ich, es gibt wenig BOS, die rumhängen und dementsprechend ist es halt schwierig, sich das freizuschaufeln. Und dann sind das immer punktuelle Ereignisse, die von Individualengagement gelauncht werden. Aber wenn wir das nicht wenigstens machen, beziehungsweise über diese Phase hinauskommen, dass man sowas halt doch institutionalisiert, wie immer, man braucht den Führungswillen, damit man Dinge umsetzen kann. Und die Notwendigkeit ist ja klar erkennbar und jetzt muss das noch auf diese Ebene gehoben werden. Ja, da ist der Rettungsdienst, glaube ich, momentan deutlich hinter der Polizei. Die ist da seit einer ganzen Weile dran und wie gesagt, kann in unterschiedlicher Intensität auch sich mit der Thematik, hat sich damit beschäftigt und könnte sie auch abarbeiten. Und ist zum Beispiel nochmal so ein Ausblick, an die SEK, die das in vielen Bundesländern ziemlich gut drauf hätten, haben dann jetzt mittlerweile auch mal gesagt, naja, aber ganz ehrlich gesagt, wir haben gar nicht die Zeit, das zu machen, wenn es einen Mann gibt, weil dann haben wir immer noch möglicherweise den Täter und das ist unsere Aufgabe. Und deswegen sind da jetzt eben die spezialisierten Einheiten, ob es jetzt ein USK oder BFE oder andere Einheiten sind, die sozusagen dann als den äußeren Ring haben wir es bei meinem früheren Verband genannt, aber die dann praktisch die äußere Sicherung stellen oder nachrückende Kräfte sind, dass die das dann machen. Vielleicht vom SEK jemanden dazukriegen als Berater, Unterstützer oder als eben Master Medic. Aber auch da sind die eigentlich schon tatsächlich, bringen die das in die Fläche. Ja, unterschiedlich ausgeprägt, eben föderal sehr divers die Lage, aber da tut sich einiges halt. Da sind wir, glaube ich, als Rettungsdienst, haben wir momentan, glaube ich, wäre es gut, wenn wir wüssten, dass die so weit sind in einigen Bereichen, damit wir nicht hinkommen und denken, so, und jetzt sind wir die Ersten, die das können. Und dann, warum da plötzlich schon eine geografische sortierte Patientenablage ist und mir jemand eine strukturierte Übergabe macht oder mir nur einen Patienten verkaufen will und ich möchte gerade super orgelnd tätig werden und der sagt mir, Stapel halten, rot nehmen, Abmarsch. Ja, also das wird er wahrscheinlich nicht sagen, aber ich sollte das vielleicht sogar erwägen, wenn der das da im Griff hat. Ja, oder halt eben, okay, ich unterstütze das jetzt, übernehme das, aber höre erstmal zu. Was haben die denn schon Kluges aufgebaut und wie baue ich darauf auf und nicht fange von vorne an und verliere wirklich viel Zeit. Also da muss man wirklich gucken, dass man da einfach zusammenarbeitet. In manchen Bundesländern wie echt bei uns, weil man einfach da was hat, woran man wahrscheinlich was haben wird, worauf man aufbauen kann.
Zuhören. Hatten wir heute auch schon.
Zuhören immer gut.
Zuhören immer gut. Und nicht glauben, dass man der Schlauste im Raum ist. Auch immer gut.
Ja.
Jetzt sitzen wir tatsächlich schon fast eine Stunde, Carsten.
Ups.
Und ich stell dir die letzte Frage für heute Abend. So ein Ausblick. Wenn jetzt der Carsten Ladehoff die Möglichkeit hätte, drei Punkte bundesweit umzusetzen, die ihm wichtig wären zum Thema Mann oder auch Triage, die dich so umtreiben, wo du sagst, wenn man das mal irgendwie, wenn das mal laufen würde, so das wäre ein richtiger Anfang. Was wären deine Bullet Points?
Na gut, alle drei sind schon eigentlich gefallen, was diese, wir sagen, abgegrenzte Thematik betrifft, halt eben mal die Vereinheitlichung der Rettungsdienste und das auch Bundesland und im Idealfalle sogar grenzübergreifend, dass man die Schemata des Nachbarn kennt, dass man in Deutschland im Idealfall ein Schema hat. Dazu müsste man dummerweise halt eben den Föderalismus mal ein bisschen beschneiden, was das Thema betrifft. Damit ist es wieder meine Gehaltsstufe überschritten. Die BOS-Kooperation haben wir eben gesagt, halt eben, dass man einfach die Sprache vereinheitlicht.
Ja.
Und da weiß, dass wir andere Begriffe für den gleichen Platz haben in diesen Konzepten zum Beispiel. Und dann halt eben Übung, Übung, Übung. Ja, und eben, damit das nicht nur hehre Wünsche bleiben, ist einfach, und das ist jetzt auch wieder über unsere Gehaltsklasse, wir haben das Gesundheitssystem so kaputt gespart, dass wir, unser Job ja mittlerweile daraus besteht, dass wir nach Betten suchen, mehr als dass wir uns um Patienten kümmern.
Ja.
Und auf der Basis jetzt noch zu sagen, wir wollen überhaupt mal Teamtrainings machen und dann wollen wir mit den Teams auch noch tatsächlich mal eine Mannflagge bearbeiten, da bleibt es einfach hängen. Also wir haben unser System, wir haben es schon kaputt gespart, wir müssten es wieder sozusagen aufbauen und wir haben aus Corona gar nichts gelernt. Das war ja sozusagen der gigantische Mann, den man sich vorstellen kann. Die nächste Epidemie kommt bestimmt. Wir haben eine weltpolitische Lage, die mehr als beängstigend ist und bis hin zu, dass Krieg in diesem Land nicht mehr ausgeschlossen ist. Und von daher sollten wir vielleicht mal zügig gucken, dass wir wieder bei angesichts von Schuldenbremse und Co. Ich bin nicht naiv, aber ein System, ein Gesundheitssystem braucht einfach Reserven. Und wenn wir die Reserven hätten für die nächste Epidemie, für einen Kriegsfall oder ähnliches halt, dann könnten wir ganz gemütlich Mannflagen, die häufiger werden, auch trainieren. Also ohne Reserven ist halt eben nackte Frau, nackter Mann in die Tasche greifen, was ich vorhin hatte. Ja, also das wären die Wünsche, sind teilweise, wie gesagt, über unserem Budget. Ja.
Carsten, das war wahnsinnig interessant. Ich danke dir für deine Zeit und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, danke fürs Durchhalten. Das war ein langer Podcast. Ich mache am Schluss nochmal die große Werbetrommel für unser Social Media Team. Kommt gerne mal vorbei, Instagram sehr aktiv. Surft vorbei, trema-euro.de, kommt ihr immer nach vorne, gibt es einen schönen Download-Bereich, die Trema stellt alles zur Verfügung, über was wir hier heute Abend auch gesprochen haben, kann man sich runterladen, kann man sich angucken, kann gerne damit arbeiten, solange man es nicht verändert und seinen Namen drunter setzt, das wäre uns wichtig. Die Trema-Tage stehen jetzt tatsächlich auch schon wieder vor der Tür, das heißt, wer sich mal 3 Tage intensiv mit diesen Themenbereichen auseinandersetzen will, wir haben eine sehr, sehr große Ausbildungsabteilung, die sich über jeden Teilnehmer freut. Man muss nicht Trema-Mitglied sein, um an den Trema-Tagen teilnehmen zu können oder zu dürfen. Informiert euch, kommt gerne auf der Homepage vorbei. Ich wünsche jetzt allen eine schöne Woche. Oder auch ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tremacast. Good medicine.